Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc. Ah, ich muss hier noch, das ist noch nicht korrekt, sorry. Genau, und ich darf heute eben wieder predigen, aber wie ich das zum letzten Mal, weil, ja, oder ich krieg mal einen, der das Ding richtig einstellt vorher, dass ich hier immer Zettel wegmachen muss, ja, naja, gut. Hat nichts Professionelles, aber ist halt so. Ah, genau, der Richard ist schuld, der hat hier gespielt. Ich habe so, wie ich mit meinem Hemd so ein Ritual habe, also es ist immer meistens ein anderes, aber möchte ich auch eigentlich immer davor beten. Das möchte ich ja auch heute Morgen wieder machen, ihr dürft aber gerne sitzen bleiben. Papa, Herr, ich danke dir für den Morgen bisher. Ich danke dir für diese Lobpreiszeit. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du wirkst, Herr, dass du sprichst durch Lieder, die wir dir zusingen, dass du sprichst durch Gebete, die heute Morgen schon gesprochen sind. Herr, ich danke dir, dass du am Wirken bist, Gott, Herr. Und ich bitte dich, dass das, was wir gesungen haben, dass du der Mittelpunkt bist heute Morgen, Herr. Ich bitte dich, dass du der Mittelpunkt bist in meiner Stärke heute Morgen und dass du der Mittelpunkt bist in meiner Schwäche und dass du sie auffüllst, Herr. Gott, ich bitte dich, dass dein Wort heute verkündigt wird und dass dein Name groß gemacht wird, Herr. Und ja, so wie heute auch im Frühgebet gebetet wurde, Gott, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist, Herr. Ich bitte dich, dass es heute klar ist und durchdringend ist und verändernd ist in unseren Herzen, Gott. Amen. Genau, wie die Anna schon gesagt hat, sind wir in der Predigtreihe durch den Epheserbrief und in diesem Unterbereich Leben im Licht. Und wir haben da letzte Woche von Anderle vier Punkte gehört. Wer weiß denn diese vier Worte noch, die vier Verben oder Imperative? Komm, einer. Ich muss zugeben, meine Hausgruppe, wir saßen am Montag da und zwar so, was waren nochmal die vier Worte? Keine Ahnung, also wenn ihr es nicht wisst, das ist bei uns genauso. Aber weiß es denn jemand? Vier Worte? Achte, suche, mache, setze, genau. Also achte genau auf deinen Lebenswandel, suche nach dem Willen Gottes, mache das Beste aus deiner Zeit und setze die richtigen Prioritäten. Und heute geht's ab Vers 18 weiter und ich habe auch wieder vier Worte, die ihr euch vielleicht merken könnt. Es sind nicht vier Verben, nicht vier Aufforderungen, sondern vier Substantive. Und zwar wollen wir uns anschauen, was die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in unserem Leben bewirkt. Und da habe ich vier Worte. Und das erste, jetzt muss ich selber gucken, dass ich sie zusammenbringe, ist Gemeinschaft, Anbetung, Dankbarkeit und Unterordnung. Gemeinschaft, Anbetung, Dankbarkeit und Unterordnung. Das sind die vier Dinge, um die es heute unter anderem gehen wird. Anfangen möchte ich wie in der letzten Woche mit diesem jungen Mann. Wer war das? Weiß es noch jemand? Nein, vor zwei Wochen war das, Entschuldigung. Jürgen Klopp, richtig. Das war das Bild. Auch mit ihm möchte ich heute anfangen, und zwar mit einer kurzen Geschichte. Erstmal Entschuldigung an alle Frauen. Schon wieder ein Fußballding. Ja, ich bin ein bisschen geschädigt. Aber zumindest, wir haben ja heute Morgen gehört, wir brauchen mehr Sachen für Männer. Also fangen wir damit an. Genau, die Geschichte ist folgende. Ist ein bisschen, also habe ich mir ausgedacht, könnte aber sich so zutragen. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Kreative, aber ich habe voll in die Trickkiste gegriffen. Also wir haben das Ruhr-Derby, für alle, die das nicht wissen. Schalke gegen Dortmund, Blau-Weiß oder Königsblau gegen Schwarz-Gelb. Und wir stellen uns vor, das Spiel ist auf Schalke in der Veltins-Arena. Das Stadion ist randvoll, 61.000. Die meisten davon sind Blau-Weiß. Und das Spiel läuft und das Spiel geht zu Ende. Und am Ende sieht Jürgen Klopp dann nicht so aus, sondern so. Ja, das heißt, das Spiel ist ganz gut gelaufen. Wir nehmen mal an, Dortmund hat 5-0 gegen Schalke gewonnen. Extrem unwahrscheinlich, wenn wir uns die gestrigen Ergebnisse vor Augen halten. Genau, also eigentlich wäre es gerade umgekehrt, aber so ist es jetzt halt in der Geschichte. Und was wäre jetzt die Folge bei den Schalker-Fans? Ja, vorher total motiviert, so, ja komm, wir putzen Dortmund weg. Und dann nach dem Spiel sehen sie dann vielleicht eher so aus. Moment. Ist ein bisschen eklig, ich gebe es zu, aber ich musste die Geschichte einfach so konstruieren, dass dieses Bild rein konnte. Deshalb ist es auch Schalke, ne? Hat hier nämlich so ein schönes Feldchen-Schälchen da um. Genau, also so könnten die aussehen oder so. Ja, So, was diese beiden Männer und vielleicht so manch anderer gemeinsam hat, der auf diesem Spiel war, die haben alle einiges an Alkohol konsumiert, ja, definitiv auch zu viel, ja. Und was dann noch passiert ist, dass sie alle so mehr oder weniger, sagen wir eher mehr, die Kontrolle über ihren Körper verloren haben. Also der so vollständig, würde ich sagen. Okay, ist ein bisschen lustig. Nee, auf jeden Fall, sie haben Alkohol getrunken, sie haben Kontrolle über ihren Körper verloren. Ja, das betrifft jetzt nicht nur Schalke-Fans, ja, es gibt auch Dortmund-Fans. Der hat gewonnen, der freut sich, aber man sieht auch, der hat hier auch noch schön sein Bier. Und ich habe so das Gefühl, wenn es ein Film wäre, dann würde er jetzt gleich den Abgang machen. Also nicht nur Schalke-Fans, ich möchte mich bei allen Schalke-Fans entschuldigen, aber das hat einfach so gut gepasst. Ja, das ist der erste Punkt, zu dem wir heute kommen wollen. Ja, sauf dich nicht voll Wein. Ja, der Simon, der ist jetzt ein bisschen enttäuscht, wobei, nee, ist mehr Weizen. Ne? Sauf dich nicht voll Weizen wäre dann der Punkt für dich. Und zwar geht's in Vers 18 los, schreibt Paulus, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Paulus befiehlt uns hier, uns keinen Rausch anzutrinken, ja, uns nicht zu besaufen, auf gut Deutsch. Ja, und das ist eine Aufforderung, die damals wie heute eigentlich total entgegen der kulturellen Strömung ist. Ja, also wenn man sich so heute überlegt, dann ist es ja eigentlich eher cool, sich zu besaufen. Ja, wir leben ja eigentlich in einer Zeit, wo Vorglühen, also wissen zumindest die Jüngeren von uns, Vorglühen, Warm-up und Komasaufen, wo das so zum Alltag eigentlich dazugehört. Ne? Falls du nicht weißt, was das für Dinge sind, ist nicht so wichtig, kannst aber auch gerne jemanden fragen, der in deiner Nähe sitzt. Paulus fordert uns hier also ganz klar auf, gegen den Strom zu schwimmen, nicht mitzumachen bei dem, was die Welt uns so anbietet. Und die Frage ist, warum? Ja, und da ist das sehr deutlich, weil es zu einem zügellosen Verhalten führt. Ja, im Endeffekt, was wir vorher auf den Bildern gesehen haben, Alkohol in zu großen Mengen führt zu Kontrollverlust. Ja, ich sag nicht, Paulus sagt, wir dürfen keinen Wein trinken, in anderen Stellen empfiehlt er das sogar, zum Beispiel in Timotheus, das zu tun, aber wenn das zu Kontrollverlust führt, wenn du dich nicht mehr kontrollieren kannst, wenn du Kontrolle über deinen Körper, über deinen Willen, über deine Entscheidung verlierst, dann ist das, was Paulus meint, dann ist es ein großes Problem. Und zwar, weil dieser Kontrollverlust einfach häufig zu sündigem Verhalten führt. Weil uns dieser Kontrollverlust infolge von Alkohol, massivem Alkoholkonsum oder von mir aus anderen Drogen einfach abhält, ein Leben im Licht zu führen. Ja, und das ist ja das, was wir machen wollen. Das ist, wo wir hinwollen. Und vielleicht hast du selbst Erfahrungen gemacht, wie Alkohol dich dazu gebracht hat, die Kontrolle zu verlieren. Kann man ja jeder so in seinem Leben so Revue passieren lassen. Ich könnte jetzt sagen, sowas ist bei mir nie vorgekommen, aber das ist wäre gelogen. Von daher gibt es auch so ein kleines Beispiel aus meinem Leben zum Thema Alkohol und Kontrollverlust. Ja, ist so eine kleine Anekdote, sage ich jetzt mal, die sich so vor 5 bis 6 Jahren zugetragen hat. War so am Anfang meines Studiums, ich glaube Ende erstes, Anfang zweites Jahr, sowas in der Richtung. Und hat mich da so entschieden, eigentlich als cooler Christ muss man doch dabei sein. Man muss doch das Evangelium lieben, klar. Und einfach mit dabei sein, mit auf Partys sein, mit Alkohol konsumieren und so weiter. Man will ja Teil davon sein, damit man sie bekehren kann. So war mein Denken in der damaligen Zeit. Und jetzt in dieser speziellen Geschichte war eine Feier von Kommilitonen einfach ein Vorglühen auf der Rheinwiese, auf den Rheinterrassen. Und irgendwann hat sich die Gruppe, hat sich dann entschieden, gut, dann gehen wir jetzt noch in den Club, in die Stadt rein. Und Kommilitonen und ich, wir waren mit dem Fahrrad da, haben uns aufs Fahrrad gesetzt und sind dann losgefahren in die Stadt rein. Das hat auch alles so super geklappt, bis der Kommilitone, der hinter mir fuhr, irgendwann mal gesagt hat, irgendwas zugerufen hat. Und ich so, mein Lenker um 180 Grad drehe und richtig auf die Fresse geflogen bin. Es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Ich habe immer noch ein Andenken, hier so eine Narbe, das war so relativ offen. Also es ist nichts Schlimmes passiert, aber obwohl ich eigentlich sonst ein ganz guter Fahrradfahrer bin, ja, ich bin meine ganze Schulzeit so jeden Tag 45 Minuten Fahrrad gefahren, bei Eis, bei Schnee und sonst was, da bin ich eigentlich nie hingeflogen, hat einfach der Alkohol dafür gesorgt, dass mein Gehirn meine Fähigkeiten nicht mehr kontrollieren konnte. Ja, also Kontrollverlust durch massiven Alkoholkonsum. Andere Geschichte hat sich am selben Abend ereignet. Nicht mir, aber diesem Kommilitonen, der hinter mir fuhr. Nein, der ist nicht vom Fahrrad gefallen. Der hatte aber die glorreiche Idee, mal auszuprobieren, was passiert, wenn man zwei leere Bierflaschen gegeneinander schlägt. Ja, ungefähr so. Man muss dazu sagen, der ist jetzt nicht blöd. Ja, der hat ein super Examen gemacht. Der hat eine Doktorarbeit mit einer 1. Der ist so ziemlich der allgemeingebildetste Mensch, den ich kenne. Aber irgendwie hat ihn das dann in dem Moment interessiert. Das Ergebnis war sehr überraschend. Die Flaschen sind kaputt gegangen und er hat sich in die Hand geschnitten. Zum Glück auch nicht so tief, dass wir ihn irgendwie nähen mussten. Von daher haben wir ihn nur verbunden und es ging auch weiter. Aber was ich klar machen will, ja, der wäre sonst nie auf die Idee gekommen, so einen Schwachsinn zu machen. Aber er hat einfach völlig die Kontrolle verloren. Und ich könnte noch ein paar mehr Beispiele erzählen, aber ich glaube, es ist klar, was ich verdeutlichen will. Und vielleicht hat der ein oder andere hier auch schon diese Erfahrung entweder selber gemacht oder irgendwie miterlebt. Ja, was ich sagen will, Alkohol führt zu Kontrollverlust. Ja, und nicht immer bleibt es bei so glimpflichen Dingen, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Ja, vielleicht bist du auf einer Party, hast du viel getrunken, tanzt mit einer Frau, tanzt die Frau so an oder fasst sie so an, wie du es nur mit deiner Ehefrau tun solltest. Ja, dann ist es nicht nur irgendwie doof, nee, dann ist es Sünde. Ja, vielleicht trinkst du zu viel auf irgendeiner Party und dein Mundwerk wird einfach sehr lose. Ja, du fängst an zu tratschen, zu lästern und sonst was. Das ist Sünde. Ja, vielleicht Extremform, vielleicht wachst du am nächsten Morgen nackt in einem anderen Bett auf. Definitiv Sünde. Ja, vielleicht hast du einen christlichen Partner, du bist nicht verheiratet, du bist auf einer Hochzeitsfeier, ihr feiert schön, kommt beide angetrunken nach Hause. Ihr habt eigentlich eure Grenzen, aber der Alkohol führt dazu, dass eure Grenzen überschritten werden. Das ist Sünde. Ja, also wir sehen, Alkohol führt zu Kontrollverlust und Kontrollverlust über unser Körper, unsere Gedanken, unseren Willen, über unsere Entscheidungen führt zu Sünde. Und das ist der Grund, warum Paulus uns befiehlt, uns nicht zu besaufen, nicht die Kontrolle zu verlieren. Er schreibt, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Das ist unser zweiter Punkt. Lasst dich vom Heiligen Geist erfüllen. Ja, Paulus befiehlt uns nicht nur, uns nicht zu besaufen, sondern er befiehlt uns, uns stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und ich glaube, aufgrund dieses Verses 18 im 5. Epheserbrief, gibt es auch so einen christlichen Spruch, sage ich jetzt mal, den ich auch schon oft gehört habe, betrunken zu sein im Heiligen Geist. Ja, ich weiß jetzt nicht, was man sich darunter vorstellt. Ich finde es immer so ein bisschen komischen Spruch. Und ich finde auch, dass dieser Ausdruck eigentlich überhaupt nicht trifft. Ja, weil eigentlich geht es hier Paulus genau um das Gegenteil. Ja, er vergleicht betrunken sein mit Alkohol, nicht mit erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht der Punkt, den er hat, sondern er setzt es eigentlich als den kompletten Gegensatz. Ja, während Alkohol zu Kontrollverlust führt, führt der Heilige Geist zur Selbstbeherrschung. Ja, das ist die letzte Frucht des Geistes in Galater 5, 22. Und auch im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33 lesen wir, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung ist. Ja, und der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist ein Gott der Ordnung. Also der Heilige Geist führt zu einem sinnvollen, zu einem zielgerichteten, zu einem besonnenen, zu einem überlegten Verhalten. Ja, er führt zu einem Verhalten, wie wir letzte Woche gehört haben, das die Zeit auskauft. Ja, das ist nicht irgendwie irgendwas in Lass mich treiben vom Heiligen Geist, sondern das ist sinnvoll und zielgerichtet und besonnen. Ja, das ist, wie der Heilige Geist wirken möchte. Und das klingt jetzt ganz gut, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und du wirst ein sinnvolles, ein zielgerichtetes, ein erfülltes Leben führen. Aber vielleicht sitzt du gerade da und denkst dir so, Heiliger wer? Keine Ahnung, nie davon gehört. Vielleicht hast du keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist oder ist tatsächlich das erste Mal, dass du heute von ihm hörst. Oder vielleicht sitzt du da und fragst dich, wie kriege ich es hin, diesen Befehl zu befolgen und wie kriege ich den Heiligen Geist dazu, mich zu erfüllen? Wie kriege ich das hin? Und deshalb möchte ich so einen kleinen Exkurs machen an dieser Stelle zum Thema Heiliger Geist. Und das erste ist, wir glauben an den dreieinigen Gott. Ja, wir glauben an Gott den Vater, wir glauben an Gott den Sohn, Jesus Christus und an Gott den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist Gott. Das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt zu wissen über den Heiligen Geist. Und dann wissen wir aus der Bibel, dass Jesus, bevor er die Erde wieder verlassen hat, also Jesus war am Kreuz gestorben für unsere Sünden, ist auferstanden und bevor er dann wieder in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern, die er sozusagen zurückgelassen hat, hat er versprochen, hey, ich werde euch einen schicken, der so ist wie ich. Ja, und das, was er da gemeint hat, das ist der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist, derjenige, der dann an Pfingsten auf die Gemeinde kam und die Gemeinschaft der Gläubigen erfüllt hat und in ihr Leben getreten ist. Und das ist wichtig auch für dich, wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn, als deinen Erlöser, als deinen größten Schatz glaubst, dann hast du den Heiligen Geist schon. Ja, dann ist er schon in dir. Ich habe jetzt mal so in Klammern gesetzt, ob du willst oder nicht. Ja, also wenn du Nachfolger Jesu bist, dann willst du den Heiligen Geist in deinem Leben haben. Ja, das ist keine Frage mehr, das ist ein Fakt. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm dein Leben gegeben hast, dann lebt der Heilige Geist seit deiner Bekehrung in dir, ob du es merkst oder nicht. Und der Heilige Geist wird in der Bibel dann bezeichnet als unser Ratgeber. Er ist der uns Rat gibt. Er ist derjenige, der für uns betet, wenn wir keine Worte finden, um zu beten, der vor Gott für uns eintritt. Und er ist derjenige, der jede Sekunde deines Lebens mit dir verbringen möchte. Wirklich jede Sekunde, keine Zeit nicht. Im Endeffekt ist er Gott, der in dir lebt. Ja, der Heilige Geist ist Gott in dir wirkt, der in dir lebt. Jetzt kommt vielleicht schon die nächste Frage auf. Ja, wenn der Heilige Geist bei der Bekehrung in den Christen kommt, warum, um Himmels Willen, schreibt dann Paulus zu Christen, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Da haben den ja schon. Und das ist auch eine völlig richtige Aussage. Aber was hier spannend ist, da muss man ein bisschen ins Griechische gucken. Und zwar steht dieses Erfülltwerden im Aorist. Das hilft euch jetzt allen super viel weiter, genauso wie mir. Aber was wichtig ist, der Aorist oder diese Zeitform, die das steht, ist eine einmalige Handlung in der Zukunft. Ja, wichtig, einmalig. Da steht es nicht drin. Also so steht es nicht drin im Aorist, sondern es steht drin im Präsens, in Gegenwart, Verlaufsform. Und meint damit ein ständiges Erfülltwerden. Lasst euch die ganze Zeit erfüllen vom Heiligen Geist. Ja, Paulus meint, du musst jeden Morgen neu, eigentlich jede Sekunde neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, um dieses Leben im Licht zu leben. Ja? Und ich habe mir überlegt, wie man das veranschaulichen kann. Jedes Bild hängt irgendwo ein bisschen, aber was ich ganz gut finde, ist, wenn wir uns eine Vase vorstellen. Ja, Gott sagt, er ist der Schöpfer oder der Töpfer, ja, der diese Vase, der uns formt. Und stell dir vor, du bist eine kunstvoll geformte Vase, das war Gottes Plan. Du hast gesündigt, das heißt, so wie in diesem Film Falling Plates, diese Vase geht auf den Boden, geht kaputt und ist in 1000 Teile. So, das bist du vor deiner Bekehrung. Eine eigentlich schöne Vase, die aber in 1000 Stücke ist. Und dann, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, wird diese Vase zusammengesetzt. Aber nicht komplett fertig, die ist noch nicht vollkommen, die ist noch nicht wieder in dem Urzustand, sondern da sind noch Risse, da sind Spalten, die ist so ein bisschen vielleicht so notdürftig geklebt. Also man kann es nicht 100% übertragen, aber einfach nur, um das zu verstehen. Und deshalb reicht es nicht, diese Vase einmal zu füllen. Es reicht nicht, was reinzukippen, weil das läuft wieder raus aus dieser Vase, weil wir alle noch nicht perfekt sind. Wir können den Heiligen Geist nicht komplett sozusagen in uns behalten. Ja, das wäre so der erste Gedanke, der mir hilft zu verstehen, warum muss ich jeden Tag neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und der zweite Punkt ist, das hängt auch wieder ein bisschen, aber wenn wir jetzt vorstellen, wir sind schon relativ dicht, wir halten den Heiligen Geist, aber dann ist ja das Problem, dann ist der Heilige Geist einmal drin, aber der kommt ja nicht mehr raus. Also versteht ihr, ich meine, eigentlich ist ja das Ziel, wir sollen den Heiligen Geist weitergeben, wir sollen um uns rum das überfließen lassen und deshalb, selbst wenn die Vase ganz ist, ja, und voll ist und einmal gefüllt wurde, muss immer wieder nachgekippt werden, damit es überlaufen kann, damit es überfließen kann. Also diese zwei Punkte, ich hoffe, man kann es anhand dieser Vase etwas verstehen, brauchen wir es jeden Tag neu vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Es ist nichts Einmaliges, das ist ein ständiger Prozess. Und jetzt vielleicht noch eine Frage, wie lasse ich mich denn praktisch vom Heiligen Geist erfüllen? Ja, also das Erste wäre vielleicht, kannst einfach dafür beten, aber ich habe jetzt noch drei Punkte, wie wir es wirklich praktisch, die uns helfen können. Das Erste, was mir wichtig ist, lern den Heiligen Geist kennen. Ja, und dazu ist es wichtig zu wissen, wie tickt denn der Heilige Geist? Ja, was betrübt ihn? Was freut ihn? Wie sind seine Emotionen zu was? Und da ist unerlässlich, lies Gottes Wort, lies die Bibel. Ja, das ist der erste Punkt. Lerne ihn kennen, lies die Bibel, verstehe, wie der Heilige Geist ist, damit du überhaupt was mit ihm anfangen kannst. Das zweite ist, höre auf ihn. Ja, nimm dir Zeiten der Stille, um wirklich in der Ruhe auch zu lernen, seine Stimme zu hören. Ja, zu wissen, wie wirkt denn der Heilige Geist in meinem Leben? Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Ja, es kann dir niemand ein Patentrezept geben dafür. Aber ich glaube, jeder von uns kann es lernen, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben kennenzulernen, die Stimme von ihm in unserem Leben kennenzulernen. Und der wichtigste Punkt, erlaube ihm dann, dich auch zu leiten. Ja, hör nicht nur, sondern setz es dann auch wirklich um. Ja, du musst dich wirklich aktiv entscheiden zu sagen, hey, ich möchte, dass der Heilige Geist mein Leben führt, dass er mein Leben leitet. Also bisher haben wir zwei Punkte gehört, zwei Befehle, zwei Aufforderungen von Paulus. Erstens, sauf dich nicht voll Wein, denn es führt zu Zügellosigkeit, sondern lass dich vom Heiligen Geist jeden Tag neu erfüllen. Und wenn wir weiterlesen, ab Vers 19 lesen wir, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dank Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ja, das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, wo ich das hergenommen habe. Und an diesem Punkt kommt dieser Herr hier ins Spiel. Kennen einige von euch vielleicht auch, dieses kleine, grüne, hässliche Wesen namens ich bin kein großer Star Wars-Fan, aber ich meine, er heißt Meister Yoda. Ist das richtig? Und ich musste während der Vorbereitung an die Predigt sofort an diesen Typ kennen, obwohl ich ihn nicht wirklich gut kenne. Aber ihr werdet gleich hoffentlich merken, warum. Und zwar wollen wir diese Stelle nochmal lesen, aber nicht in der neuen Genfer Übersetzung, auch nicht in Luther, Elberfelder, blablabla, Hoffnung für alle oder sonst was, sondern ich würde es gerne mit euch aus der Interlinear-Übersetzung Griechisch-Deutsch lesen. Das heißt, Wort-für-Wort-Übersetzung vom Griechischen ins Deutsche, weil dann eigentlich erst klar wird, was diese Stelle meint, ja, wie es gestellt ist. Das Ganze, so eine Interlinear-Übersetzung, müsste jetzt kommen, sieht, na? So aus. Also die eine Hälfte solltet ihr lesen können, die andere, da seid ihr schon echt gut. Genau. Und das möchte ich einfach mit euch nochmal lesen. Ich glaube, ihr werdet merken, warum Meister Yoda, achso, für alle, die ihn nicht kennen, der redet so ein bisschen komisch. Ja, stark du sein musst und sowas irgendwie in der Richtung. Wie gesagt, ich kenne die Filme nicht so gut. Genau. Und hier lesen wir eben, und nicht berauscht euch an Wein, in dem ist Liederlichkeit, sondern lasst euch füllen mit Geist, redend zu euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend in eurem Herzen dem Herrn, danksagend alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Gott und Vater, euch unterordnend einander in Furcht Christi. Ja, manchen ist vielleicht der Unterschied aufgefallen. Der Unterschied zwischen Neue Genfer und fast eigentlich allen anderen deutschen Übersetzungen und der wörtlichen Übersetzung ist, dass die Punkte, die ab Vers 19 kommen, keine Imperative sind. Es sind keine Befehle, es sind keine Aufforderungen von Paulus, sondern diese Verben sind also redend, singend und spielend, danksagend und unterordnend, sind alles Partizipien. Das heißt, ich schmeiße heute mit Fremdwörtern um mich, das ist ja unglaublich, sind Partizipien. Das heißt, die beziehen sich auf das vorangegangene Verb, um das zu beschreiben. Ja? Also das sind nicht weitere Aufforderungen. Der sagt nicht saufen, Geist erfüllen, Lieder singen, nochmal Lieder singen, Dank sagen und unterordnen, sondern das bezieht sich alles auf das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Folge davon. Erfüllt mit dem Heiligen Geist sollen wir reden, singen, Dank sagen, unterordnen. Paulus beschreibt uns eigentlich in diesen vier folgenden Versen, was ein geisterfülltes Leben hervorbringt, was der Heilige Geist in uns hervorbringt. Und das möchten wir uns jetzt nochmal Vers für Vers anschauen. Das sind diese vier Punkte, die ich euch vorhin genannt habe. Also irgendwie müssen wir hier eine neue Lösung finden. Ah, jetzt. Genau, der erste Punkt, Gemeinschaft. Und da ist der Vers dazu, seid redend oder redend zu euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Erfüllt mit dem Heiligen Geist sollen wir zu uns selbst, aber nicht im Sinne zu mir selbst, sondern wenn ich eine Gruppe sehe und sage zu euch selbst, also zueinander, die sollen zueinander sprechen, nicht zu sich selbst, sondern zueinander sprechen oder reden mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und ich denke, hier liegt der Fokus nicht auf, das sehen jetzt wahrscheinlich die Wattler alle anders, aber für mich liegt der Fokus nicht auf Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ich habe auch keine Ahnung, warum er das sozusagen dreimal wiederholt, kann man vielleicht auch nochmal eine Predigt draus machen, aber für was für mich der Fokus ist, und deshalb nenne ich das Ganze auch Gemeinschaft, ist, dass wir zueinander reden sollen. Wir sollen zueinander reden. Ja, das ist nicht Lobpreis im Sinne von zu Gott, sondern zueinander sollen die Psalmen, die Lobgesänge, die geistlichen Lieder sein. Paulus sagt hier, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, zieht es dich zur Gemeinschaft mit anderen Christen hin. Ja, so wie heute Morgen im Gottesdienst. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten, aber auch um uns gegenseitig zu ermutigen. Ja, und das Gleiche machen wir in den Hausgruppen. Ja, wir wollen uns gegenseitig auferbauen, uns stärken, uns ermutigen. Das ist Ziel auch von diesen Psalmen, geistlichen Liedern, die wir einander zusingen. Der Heilige Geist möchte, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Und wie ist es bei dir? Liebst du es, Gemeinschaft mit deinen Geschwistern zu haben? Oder ist es dir eher lästig? Ja, frag dich selbst, wo steht christliche Gemeinschaft in deiner Prioritätenliste? Steht es hinter Arbeiten? Das kann man mehr oder weniger beeinflussen. Ja, steht es hinter deinen Hobbys? Steht es hinter Partys mit Kommilitonen und Arbeitskollegen? Steht es hinter Fitnessstudio? Hinter deiner Lieblingsfernsehserie? Oder? Frag dich selbst, wo steht es für dich? Ja, Paulus befiehlt uns, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt er, hey, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann hast du Gemeinschaft mit anderen Christen. Der Heilige Geist möchte dich in christliche Gemeinschaft führen. Und er möchte uns dahin führen, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft immer mehr zu einer Einheit kommen. Also der erste Punkt, der aus einem geisterfüllten Leben hervorkommt, ist christliche Gemeinschaft. Und dass wir sie lieben, dass wir nicht nur das, ja, das ist meine Pflicht, sondern dass wir das wollen. Ja, der zweite Punkt, Anbetung. Singend und spielend in eurem Herzen dem Herrn. Wir sollen von Gottes Geist erfüllt singen und spielen in unserem Herzen dem Herrn. Oder in anderen Übersetzungen von ganzem Herzen dem Herrn. Ja, hier liegt der Fokus nicht wieder vor auf Gemeinschaft. Wir haben auch wieder diese musikalische Komponente. Und darum geht's, denke ich, auch. Aber was mich total angesprochen hat, ist dieses in unserem Herzen oder von ganzem Herzen. Ja, es soll eine freudige Anbetung sein, die wir Gott bringen. Ja, das ist das, was der Heilige Geist möchte. Nicht, dass du hier sitzt und denkst, oh, irgendwie werde ich die 30 Minuten Anbetungszeit schon überstehen, sondern dass du eine Freude dabei hast. Und für mich ist es immer wieder cool, ich hoffe, ich darf das, den Vincent kurz zu erwähnen, weil wenn ich den sehe im Lobpreis, dann sehe ich Freude, ja. Der strahlt über das ganze Gesicht. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt alle immer an Vincent angucken, während dem Lobpreis, aber hey, das verknüpft es mit dem ersten Punkt. In dieser Gemeinschaft, ich werde ermutigt. Ich sehe, wie diese Anbetung aus seinem Herzen kommt, wie es echt ist, wie es nicht ist, wo er sich was abquält, sondern wo eine Freude dahinter steht. Und das ist, was der Heilige Geist machen möchte in dir. Er möchte dir ein freudiges Herz für Anbetung geben. Ja, und ich fand es ganz spannend, wenn wir das mit einer Sache in Verbindung bringen, die Jesus gesagt hat. Ja, in Matthäus 15, Vers 18, die folgende, hat er gesagt, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Und hier sehen wir jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann werden diese Dinge, die Jesus gerade genannt hat, diese bösen Dinge, die ein Leben in der Finsternis bezeichnen, werden weggedrängt und der Heilige Geist bringt in dir hervor dieses Herz der Anbetung, eine Freude für die Anbetung Gottes. Ja, der Heilige Geist möchte dich hinführen in dieses Lebenslicht und diese schlechten Dinge aus deinem Herzen herausnehmen, weil die auch das sind, was du leben wirst, was du sagen wirst, was du denken wirst. Und er möchte dich von innen her, aus deinem Herzen heraus verändern. Also der Heilige Geist möchte dir ein freudiges Herz der Anbetung geben. Und der dritte Punkt, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, ist Danksagung. Dann lesen wir, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, danksagend alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Gott und Vater. Der Heilige Geist möchte ein dankbares Herz in dich hineinlegen. Ja, und dieser Vers bedeutet nicht, dass wir für alles danken müssen, was auf dieser Welt existiert, ja, oder was geschieht. Ja, es ist unmöglich, ja. Weil es würde ja heißen, wir müssten dankbar sein für die Gräueltaten des Islamischen Staats. Ich glaube nicht, dass wir dafür dankbar sein müssen. Für Verkehrsunfälle, für Fehlgeburten, für was auch immer Leid das geschieht. Ich glaube nicht, dass wir für diese Dinge dankbar sein müssen. Ich glaube nicht, dass es Gott wichtig ist, dass wir zwanghaft, es gibt's auch, dass Leute sagen, nein, ich muss danken. Die Bibel sagt hier, ich muss für alles danken. Ja, und das so vielleicht überspitzt wörtlich zu nehmen. Aber ich glaube, um was es hier geht, ist ein Lebensstil der Dankbarkeit zu leben. Ja, der Heilige Geist möchte dir zeigen, wofür du alles dankbar sein kannst. Und wie viele Dinge Gott dir schon gegeben hat oder getan hat, für die du danken kannst. Und ich bin überzeugt, obwohl wir nicht für alles danken können, können wir aber doch in jeder Situation für etwas danken. Und es ist auch für mich sehr schwer vorstellbar, aber ich bin überzeugt, dass auch der Heilige Geist in Christen, die gerade im Irak, in Syrien und sonst wo sind, wirklich ein dankbares Herz erwecken kann. Ja, dass sie Dankbarkeit haben für Jesu Tat am Kreuz, dass sie Dankbarkeit haben für ihre Errettung, dass sie Dankbarkeit haben für die Gnade und die Liebe Gottes in jeder ihrer Situationen. Dass Gott allgegenwärtig ist, dass er immer nah ist. Und ich glaube, das ist das, wo sie danken können, obwohl sie gerade in einer Situation sind, die wir uns nicht mal ausmalen können. Ja, wo Frauen sind, die ihre Ehemänner und ihre Kinder verloren haben und die trotzdem Gründe haben, Gott zu danken und das auch tun. Und da ist die Frage an dich, lebst du so ein Leben voller Danksagung? Oder bist du eher jemand, der eigentlich so mehr am Beschweren ist? Ja, weil du vielleicht nicht so verdienst wie jemand anderes, weil du keinen Partner hast, weil dein Leben nicht so verläuft, wie du es dir vorstellst. Ja, weil, aber ich möchte mit Paulus dich da echt ermutigen und sagen, hey, hör auf zu jammern und fang an, Gott in jeder Situation zu danken. Ja, weil das ist, was der Heilige Geist in uns hineinlegt. Und lass da wirklich den Heiligen Geist, so wie vorhin gesagt, lass es zu, dass er dich da verändert und dich in so ein Leben der Danksagung hineinführt. Dass du in jeder Situation Gott danken kannst. Nicht für alles, aber trotzdem haben wir in jeder Situation Dinge, für die wir Gott unendlich dankbar sein können. Unser letzter Punkt, wozu ein Leben oder die Erfüllung des Heiligen Geistes uns führt, ist Unterordnung. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, euch unterordnend einander in der Furcht Christi. Wir sollen uns einander in der Furcht Christi unterordnen. Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, hat ein Leben der Unterordnung gelebt. Ja, und ihn sollen wir nachahmen. Ich denke, das ist auch was mit in der Furcht Christi gemeint ist. Ja, er ist unser Herr, wir sind seine Sklaven, wir haben Furcht vor unserem Herrn, nicht Angst, aber Furcht, Respekt, und wir wollen ihn nachahmen. Wir wollen ihn zum Vorbild nehmen, wir wollen ihn das tun, was er uns gesagt hat, so wie ein guter Sklave, ein guter Diener seinem Herrn gefallen möchte und das auch aus Furcht tut. Ja, nicht aus Angst, aber eine Furcht zu haben vor Jesus. Und deshalb sollen wir, weil er das vorgelebt hat, sollen wir uns einander unterordnen. Und das Gleiche lesen wir auch in Philipper 2,3. Da steht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ja, das ist genau das Gleiche. Wir sollen demütig miteinander umgehen. Ja, nicht auf den eigenen Vorteil schauen, nicht auf die eigenen Bedürfnisse schauen, sondern auf die des anderen. Ja, auch wenn das mal bedeutet, dass du Zeit verlierst, um jemand anderen zu dienen, dass du vielleicht zu weniger Schlaf kommst, dass es dich vielleicht sogar Geld kostet, dich unterzuordnen. Aber auch mal dein Recht auf der Seite zu lassen, ja, und mal zu ertragen, dass jemand anderen vielleicht nicht Recht hat und trotzdem dir irgendwas erzählt und du denkst, okay, ich halte jetzt trotzdem meine Klappe. Ja, weil du diese Person lieben sollst. Oder auch dich unterzuordnen deiner Hausgruppenleitung, deiner Gemeindeleitung. Ist das was, was du machst, oder sagst du, eigentlich ist mir scheißegal, was die erzählen? Ja? Frag dich das wirklich. Bist du bereit, ein Leben der Unterordnung zu führen? Ja, wie klingt es in deinen Ohren, dich unterzuordnen? Ist das so ein Ding, wo sich dir so die Nackenhaare aufstellen und denkst, nee, ich bestimme selbst, ich mache so mein Ding. Ich ordne mich nicht unter und es ist mir auch nicht wichtig, was andere brauchen oder denken. Bist du bereit, zum Vorteil anderer zurückzustecken, dass es dir vielleicht nicht so gut geht? Ja, das ist genau das, was der Heilige Geist machen möchte. Er möchte dir ein demütiges Herz geben. Das ist der vierte Punkt. Er möchte dir ein demütiges Herz geben, damit du dich unterordnen kannst. Und was ich cool finde, das führt uns nämlich wieder zum Anfang eigentlich zurück. In Unterordnung steckt das Wort Ordnung drin. Ja, Unterordnung ist nichts Erzwungenes, ist nichts, was ungewöhnlich ist, sondern es gibt eine Ordnung von Gott gegeben und in die sollen wir uns einfügen. Ja, und das ist auf Leitungsebene so, aber das ist auch, wenn wir auf einer Ebene sind, sagt Jesus, wir sollen den anderen höher achten. Das ist eine Ordnung, die von Gott vorgegeben ist. Also lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und lass dir ein demütiges Herz geben, damit du dich auch hier wieder mit Freude unterordnen kannst, dass es nichts Erzwungenes ist. Ja, das ist bei all diesen Punkten, ist es, dass das der Heilige Geist von innen heraus tun möchte. Das ist nichts, was er uns aufzwängen möchte von außen, sondern uns von innen raus verändern möchte. Und damit sind wir eigentlich, das war einmal zu viel, schon am Schluss. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir sollen, oder du sollst dich nicht besaufen, denn das führt zu Kontrollverlust und Sünde. Und stattdessen sollst du dich jeden Tag neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen, damit er eben das in dir bewirken kann. Damit er dir eine Freude an Gemeinschaft mit Christen geben kann. Damit er dir ein Herz der freudigen Anbetung geben kann. Damit er dir ein dankbares Herz geben kann in jeder Situation. Und damit er dich demütig machen kann, sodass du dich anderen unterordnen kannst. Und Papa, Herr, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Ich danke dir, dass du in deiner Gnade uns begegnen willst als unzureichenden, als fehlerhaften Menschen. Dass du deinen Heiligen Geist, dass du dich selbst in uns hineingegossen hast und es jeden Tag neu tun willst, Herr. Ich bitte dich, schenk du ein Verlangen in unsere Herzen, mehr und mehr erfüllt zu sein mit dir. Um dieses Leben im Licht zu leben, Herr. Um ein Leben in der Gemeinschaft mit Christen zu leben. Um Herr, ein Leben der Anbetung, aus Freude, mit freudiger Anbetung zu leben, Herr. Um dankbar zu sein in jeder Situation, egal wie es im ersten Moment für uns aussieht. Weil wir wissen, du hast so viel für uns getan. Wir können in jeder Situation danken, Gott. Und hilf uns und schenk uns ein demütiges Herz, dass wir uns einander unterordnen können, um einander zu dienen, um in deinem Willen zu leben, Gott, Herr. Wo es uns oft schwerfällt, Gott, bewirk du das durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Amen.